Danke, danke für den guten Lobpreisgesang. Wir grüßen uns heute Morgen sehr herzlich in Jesu Namen, freuen uns, hier am Karfreitag gemeinsam Gottes Wort zu hören. Und wir sind ja, Gott sei Lob und Dank, die Gesegneten, die von Gott Beschenkten. Einzig schön ist das. Wunderbar. Und grüßen auch darum alle Gäste, falls welche hier sind, dass sie mit uns diesen wunderbaren Tag begehen dürfen. Und dass wir heute einmal hinschauen in die Schrift und wollen auch hören, was uns Golgatha zu sagen hat. Heute Morgen bin ich durch den Garten gegangen. Und im Garten habe ich Karfreitag gesehen. Jetzt sind Rätsel auf, ja? Heute geht es um das Kreuz. Die Kreuzworträtsel heute. Und da habe ich kleine Vögel gesehen bei mir im Garten. Die haben emsig gesucht nach irgendeinem Käfer oder nach einem Wurm in den Zweigen auf der Erde. Und warum denn das? Weil diese kleinen Vögelchen leben wollen. Die haben Hunger über Nacht und müssen jetzt ihren Hunger stillen. Das, was fehlt, muss ergänzt werden. Also damit sie wieder ganz in Kraft und Energie kommen. Und darum müssen sie etwas essen. Wir ja auch. Und so geht die ganze Geschichte der gesamten Schöpfung, war Gottes absolute Idee, dass der lebendige Gott uns eine Speise gibt, dass wir leben können. Und damit wir leben können, müssen wir den anderen töten. Heute gibt es hier Fisch heute zu Mittag. Also mussten Fische sterben, damit wir leben können. Oder ein Hähnchen oder weiß ich. Oder du nimmst eine Tüte Linsen und schützt sie in das Wasser hinein und kochst sie grausam. Und diese Linse hat ja auch ein Stück, nicht Seele, aber ein Stück Leben in sich. Wenn sie in die Erde tun wird, dann wird sie keimen. Also wir zerstören etwas, damit wir leben können. Ist doch soweit gut. Ein anderer muss sein Leben geben, damit wir uns erbauen und ergänzen und wachsen und damit wir zu Energie und Kraft kommen. Müssen andere sterben. Und das ist der fortlaufende Gesetzgebung der gesamten Natur und der gesamten Schöpfung, die Gott angeordnet hat. Aber jetzt bin ich einer, der sagt, ich bin nicht zufrieden mit 60, 70, ich bin auch nicht zufrieden mit 80 Jahren. Ich möchte mehr haben, ich möchte ewig leben. Ich möchte eine Speise zu mir nehmen, die nicht mein Leben hier auf dieser Erde begrenzt, sondern die unbegrenzt ist. Und möchte somit ewig leben. Also wenn ich jetzt ewig leben will, dann muss ich mich an jemanden wenden, der das ewige Leben und die ewige Speise vermitteln kann. Das heute Morgen ist hier so symbolisch uns gegeben, das Abendmahl. Und der Jesus sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Der kann nicht leben. Das ist ein Gedanke, der sich lohnt fortzuführen. Welch eine Gottesidee, welch eine Erlösungskraft hat den lebendigen Gott dazu gezwungen, uns eine Speise zu geben, uns ein Opfer zu geben. Da musste Jesus sterben, damit ich leben darf und leben kann. Ich komme von zu Hause, aus meinem Elternhaus, komme ich aus einem evangelischen Elternhaus. Und bei uns oder im evangelischen Raum wird und wurde der Karfreitag als allerhöchster Feiertag gefeiert. Als allerhöchster Feiertag. Und ich weiß das noch, als ich noch zu Hause war, dass mein Vater, mein guter Vater und meine Mutter morgens früh aufgestanden sind und wir haben uns alle fertig gemacht, am schönsten angezogen und sind alle in die Kirche gegangen, um dort den Karfreitag zu begehen. Sicher war es eine Tradition, aber es war eine sehr gute Tradition. Eine sehr gute. Und das ist irgendwo doch bei mir geblieben. Etwas. Denn der Karfreitag und das Kreuz besagt uns ja etwas. Wir haben ja das Weihnachtsfest als den höchsten Feiertag gemacht, ne? In der Christenheit. Stell mal vor, was da geschmückt wird, was da ein Aufwand betrieben wird und in den Geschäften und hin und her und her und hin und alles gemacht wird. Und die Ostertage, letztens war ein Interview im Fernsehen, da wurden Leute befragt, was Ostern ist. Da haben noch einige gesagt, die Geburt Jesu. Ja, ist nicht verwunderlich. So. Und wenn wir gehen ja immer von der Schrift aus, nicht von meiner Meinung, ist nicht gefragt hier, auch nicht die Gemeindeordnung hier, sondern es geht, liebe Leute, es geht immer um die Heilige Schrift. Okay? Und die Geburt Jesu in der Bibel hat nur 4 Kapitel. 4 Kapitel. In den ganzen Briefen steht nur ein Satz in Galater. Jesus Christus geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, also war unter dem Gesetz, damit er die erlöste, die unter dem Gesetz sind, damit sie die Erbschaft, die Kindschaft empfangen und damit sie, wenn sie Kinder sind, dürfen sie auch Erbe sein, denn unter dem Gesetz gibt es keine Kindschaft, unter den 10 Geboten gibt es keine Kindschaft. Aber wenn du aus dir, darum ist Jesus gekommen, uns herauszuholen und uns zu Kindern machen, und wenn du kein Kind bist, bist du auch kein Erbe. Aber Kind bist du nur, wenn du geboren bist aus dem Heiligen Geist. Okay. Und da steht das Kreuz Jesu. Das steht absolut in unserer Mitte. Wenn wir jetzt vier Kapitel, circa, nicht einmal ganz. Sprechen von Weihnachten. Wer weiß, wie viele Kapitel von der Kreuzigung und der Geburt Jesu sprechen? Bitte? 27. 27, also wenn wir das jetzt in Relation nehmen. Ich möchte sagen, so viel wichtiger und so viel entscheidender ist Karfreitag und Ostern. Das ist nicht meine Version, das ist von der Schrift her. Ist es, aber wir haben das, irgendwo haben wir das verschoben. Haben wir das nicht richtig mehr eingeordnet. Und dann ist es sehr gut, dass wir heute hier zusammen sind und dass wir Ostern oder Karfreitag in dem Fall heute feiern. Und ich freue mich jedes Mal, dass hier in unserer Gemeinde das Kreuz steht. Stell dir vor, hier würde die Krippe stehen. Die Krippe steht auch schon mal da, aber die steht nur wenige Tage da. Und über der Krippe ist das Kreuz, als Symbol, als Zeichen, als Absolut. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und wenn ich mich rühme, dann rühme ich mich des Kreuzes, an dem ich gestorben bin und die Welt für mich gestorben ist. Mein ganzer Ruhm meines Lebens bin nicht ich, sondern ist das Kreuz von Golgatha. Das ist einzigartig und einzig schön. Also, dass wir das Kreuz, aber wir haben uns noch ein Gedanke, wir haben uns an das Kreuz so gewöhnt, nicht? Ist das nicht so? Ja, wir gehen vorbei. Ist ja, ich meine jetzt nicht an das Holz da, aber an das Symbol des Kreuzes haben wir uns so gewöhnt. Das ist bei unseren katholischen Freunden ganz anders. Wenn die ein Kreuz sehen, dann bleiben die teilweise stehen, das sehen wir auch im Urlaub, und bekreuzigen sich, verneigen sich und geben dem Kreuz eine gewisse Ehre, eine Ehrerbietung da. Und das ist gut so, finde ich. Man sollte sich nicht an das Kreuz so gewöhnen, als wenn es nur Halt da ist. Sondern es hat eine tiefe Bedeutung, eine ganz große Bedeutung. Noch mehr ist die Bedeutung dort an dem Kreuz der dort gestorben ist. Einige Bibelverse habe ich mir notiert. Wie nun die Sünde durch einen die Verdammnis oder den Tod über alle Menschen brachte, so ist auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Durch einen einzigen Menschen, das ist der Adam, der gesündigt hat, ist der Tod über die gesamte Menschheit gekommen. Und von Adam an müssen alle Menschen sterben. Die ganze Natur ist der Vergänglichkeit unterworfen, weil sie gesündigt haben. Die Sünde ist der Sold des Todes. Und jetzt kommt das Evangelium, wie durch einen Menschen, sagt Paulus, die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist auch durch einen Menschen die Gerechtfertigung, die Gerechtigkeit durch einen Menschen, weil der Mensch zur Sünde geführt hat, musste auch ein Mensch kommen, um aus der Sünde zur Gerechtigkeit Gottes hinzuführen. Konnte kein anderer. Darum ist auch die Gerechtigkeit durch den einen Menschen gekommen und diese Gerechtigkeit führt zum Leben. Wir alle müssen sterben, weil wir gesündigt haben. Da ist niemand da, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch nicht einer, sondern alle müssen diesen Weg des Todes gehen. Aber da ist einer gekommen, der hat gesagt, selbst wenn du stirbst, wirst du leben und das ewige Leben haben. Und hat diesen Keim, diesen neuen Menschen, diesen Geistesmenschen in uns hineingelegt. Und darum sind wir bemüht, dass der inwendige Mensch, der aus dem Geist geboren ist, der wiedergeboren ist, verstehen wir das? Wiedergeboren. Kam eine Frau, die sagte, was sprechen Sie immer über die Geburt? Ich bin nicht im Wiedergeboren. Also, entschuldigen Sie, sage ich, ich habe nicht von Wiedergeburt gesprochen, dass Sie im Sternzeichen des Widders mit 2D geboren sind, sondern Sie wiedergeboren. Die Leute verstehen vieles nicht und kapieren das gar nicht. Nicht im Wiedergeboren, also verstehst du jetzt, sondern wiedergeboren mit IE. Wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Von Neuem geboren, durch einen Menschen die Rechtfertigung gekommen ist, die zum Leben führt. Die nicht mehr dich unter der Sklaverei der Sünde hält. Aus dem Johannesevangelium kennen wir ja diese wunderbaren Verse. So sehr hat Gott, Jesus sagt das. Und was Jesus sagt, das unterstreiche ich immer zweimal. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht ich habe geliebt, nicht du hast geliebt, nicht die Kirche hat geliebt, nicht die Nation hat geliebt. So sehr hat Gott geliebt. Die Liebe Gottes ist grenzenlos. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alle Menschen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann sagt er Jesus weiter, Gott hat seinen Sohn, Jesus sagt das, seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt errette. Jesus ist nicht gekommen als Richter, sondern Jesus ist gekommen als Erretter, dich und mich zu erretten, die Menschheit. Das ist seine Botschaft, die wir annehmen sollen, die Errettung der Welt. Als Jesus an den Jordan kommt und sich von Johannes taufen lässt, sehr viele Menschen, Johannes hat zur Buße getauft und jetzt kommt der Herr Jesus an diesen Jordan und nähert sich diesem Jordan und dann Johannes ist dort am Taufen, auf die Buße, auf den Namen des Johannes. Und jetzt in dieser Menschenmenge sieht Johannes den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, da kommen. Und mit einmal hat Johannes alles vergessen, der Täufer ist das, alles vergessen. Und dann schreit er in die Luft hinein, siehe, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Hat nicht auf sich geschaut, hat nicht auf jemand anderes und sagt, das ist er. Siehe, schau hin, du musst hinschauen. Im Glauben hinschauen heute Morgen. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Was heißt das eigentlich? Das heißt, wir Menschen haben alle geopfert. Die Könige, die Erzväter, die früher die Propheten. Alle haben geopfert, geopfert, geopfert. Und dieses Opfern ist in die Seele der Menschen hineingelegt. Das ist wie eine Geburt, wie ein Gedanke Gottes. Du kannst hinkommen zu den primitivsten Völkern der Welt. Überall wird geopfert. Ist das so? Überall Blut. Blut, Blut. Selbst die Inkas vor tausenden Jahren. Was haben die für Menschenmassen geopfert? Um nur eine Versöhnung zu bekommen mit ihren Göttern. Das ist das Opfer. Aber jetzt, aufgepasst, ihr lieben Leute, alle Opfer dieser Welt sind genauso fehlerhaft wie ich bin. Ich kann Gott kein vollkommenes Opfer bringen, weil ich fehlerhaft bin, weil ich sündhaft bin. Wie kann ich Gott ein gottgemäßes Opfer bringen? Das geht doch gar nicht. Gott nimmt mein Opfer gar nicht an. Schon der zweitgeborene Mensch, Abel, hat geopfert, ein Lamm. Woher wusste er das? Dass Gott Blut haben wollte. Denn im Blut liegt die Seele. Und die Seele ist das Blut. Und jetzt kommt Jesus. Und weil all diese Opfer, lies einmal den Hebräerbrief, uns nicht vollendet und vollkommen gemacht haben. Da musste ein anderes Opfer kommen. Darum hat Gott ein Opfer gestellt. Verstehst du das? Nicht ein Mensch, nicht ein hoher Priester, nicht ein Prophet, nicht ein König, nicht irgendjemanden, sondern Jesus ist das Opfer Gottes. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist das Gottesopfer, ein perfektes, absolutes Opfer. Jesus ist nicht das Opfer eines Menschen, eine Idee, eine Kirche, eine Denomination, eine Religion. Jesus ist das Opfer des lebendigen Gottes. Gott hat seinen Sohn, den er lieb hat, von seinem Herzen gerissen und hat ihn uns gegeben, weil Jesus so absolut vollkommen ist, ohne Sünde, ohne Fehler ist. Hat Gott ihm gegeben. Und dieses einzige Opfer konnte meine Schuld tragen. Unsere Schuld. Die Schuld der Welt. Nimm es einmal mit, diesen Gedanken. Gott hat geopfert am Karfreitag. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Gott hat ihn uns gegeben. Weißt du, wenn du diesen Gedanken mal weiter denkst, oder ich würde fast sagen, weiter spinnst, dann kommst du in das Jubeln hinein. Gott, du hast alles getan, du hast es vollbracht. Und dann für mich, der ich doch so schuldhaft bin und so unvollkommen, hast du dieses Opfer mir gegeben. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und jetzt möchte ich einen Vers einmal lesen aus dem Petrusbrief. Petrus Kapitel 1, ab Vers 18 bis und mit 20. Denn ihr wisset, kennen wir alle, denn ihr wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold und Silber erlöst seid. Von was denn? Von eurem eitlen Wandel nach Täterweise, das heißt nach der Tradition. Wir sind nicht erlöst nach der Tradition. Auch ich, der evangelisch bin nicht erlöst nach meiner Tradition. Oder weiß ich, was für eine Gemeinschaft, Organisation oder Glauben oder Konfession du angehörst. Du bist nicht erlöst nach der Tradition. Die macht uns nicht. Nach eurem eitlen Wandel, nach Väterweise. Denn ihr wisset, nicht mit Gold, nicht mit Silber, sondern wodurch denn? Durch das teure Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Opfers, Lammes. Halleluja. Halleluja. Unschuldig, das ist das Opfer Gottes, weil Gott geopfert hat. Gott hat Jesus gestellt, nicht ich. Nicht eine Idee. Und wenn eine Idee, dann war es Gottes Idee. Hat dieses Opfer gestellt als das absolute Opfer für die ganze Menschheit. Wunderbar ist das. Ich jubel in meinem Herzen, das ist so gut, ist das. Das ist so gut. Ich bin so dankbar. Wie hat Gott uns geliebt? Ohne Schuld und ohne Fehl, ohne Flecken. Jesus war einer, der keine Sünde hatte. Er kannte keine Sünde. In ihm war keine Sünde. Er tat keine Sünde. Selbst ein römischer Statthalter, Pilatus, ein grausamer Mann, der in Caesarea wohnte. Wir waren da, die haben da Ausgrabungen gemacht und haben den großen Stein gefunden, wo dieser Pilatus drauf stand, wo seine Residenz war. Haben sie ausgebuddelt da aus der Erde, aus dieser großen ehemaligen Kolonie der Römischen. Wir standen davor. Und dieser Pilatus, der Statthalter von Jerusalem, der stellt sich hin und sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann, der am Kreuz hängt. Ich finde keine Schuld an Jesus. Jesus hatte keine Schuld. Sonst hätte er nicht meine Schuld nehmen können. Hätte er nicht meine Schuld nehmen können. Er hat keine Schuld. Nein. Und die seine Frau, der Pilatus, seine Frau sagt, tue diesem Gerechten zu ihrem Mann. Die Frau Pilatus, tu diesem Gerechten nichts an. Ich habe einen Traum gehabt. Er ist unschuldig. Und der Judas Ischariot, der ihn verraten hat mit einem Kuss, der 3 Jahre mit ihm gegangen ist, der ihn beobachtet hat, auf Schritt und Tritt, der alles gehört hat, der alles gesehen hat, der hat zum Schluss das Geld, als ihn verraten hat, das Geld genommen. Und hat es in den Tempel die 30 Silberlinge hineingefeuert und sagt, was sagt er, ich? Was sagt er? Ich habe unschuldiges Blut verraten. Das war ein Jünger, war das. Unschuldiges Blut. Jesus war ohne Schuld. Und dann konnte er meine nehmen. Aber er ist zur Sünde gemacht. Er ist der Schuldige geworden. Für uns alle. Dann heißt es weiter im Vers 20. 1. Petrus 1, Vers 20. Er ist zwar, sagt Petrus, zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war. Jesus ist ausersehen von Gott als Opfer, bevor der Grund der Welt, das All, das Firmament, der Kosmos, der entstanden ist, hat Gott Jesus gelegt als ein Fundament des Opfers. Heißt es weiter, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber sichtbar oder offenbar geworden am Ende der Zeiten um unser Willen. Am Ende der Zeiten, sagt Petrus, ist Jesus, das Lamm Gottes, sichtbar und offenbar geworden. Wofür denn? Na, um unseres Willen. Halleluja. Um unseres Willen. Um meinetwillen hat Gott ihn offenbart und in der Welt sichtbar gemacht. Welch eine wunderbare Sache ist das. Dann heißt es im Psalm 37, gibt es ein wunderbares Wort. Dort heißt es, ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen, schreibt dort David. Ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Und wer war gerecht? Er war der gerechteste Mensch der Welt. Das war Jesus. Er ist gerecht. Er hat die Norm Gottes, die Norm des Gesetzes Gottes, hat er absolut erfüllt. Darum ist er gerecht. Und jetzt ist hier ein Widerspruch. Hier kommt die Aussage in eine Konfrontation mit dem lebendigen Gott. Nie habe ich einen Gerechten verlassen gesehen. Und dann sagt David im Psalm 22, Vers 2. David war nicht nur ein König, er war auch ein großartiger Prophet. Und hat auf Jesus vorausgesagt. 1000 Jahre, meine Freunde, 1000 Jahre, bevor Golgatha offenbar wurde, dort Gottes Lamm gestorben ist, hat hier David eine Voraussage gemacht und sagt, David, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier gehen wir hin zum Kreuz nach Golgatha. Warum hast du mich verlassen? Hier hat sich Gott von Jesus gewandt. Und ich habe einige wunderbare Bibelworte gefunden. Matthäus 27. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Freunde, die sechste Stunde, das ist etwa die Mittagszeit in Israel. Ungefähr 12 Uhr. Bis zur neunten Stunde, die neunte Stunde ist etwa 15 Uhr. Es ist jetzt etwas nach variabel nach der Zeit, wollen wir da nicht um ein paar Minuten da jetzt feilchen. Sondern um die sechs Stunden kam eine Finsternis über das ganze Land. 3 Stunden war Israel dunkel und finster, absolut finster in Israel. Und in dieser Zeit, 3 Stunden Finsternis und Jesus am Kreuz, hier kam die ganze geballte Macht und Sünde der ganzen Welt, der Generationen, alles auf ihn. Gott hat seinen ganzen Fluch auf ihn gelegt. Verflucht ist er am Kreuze hängt, sagt die Schrift. Gott hat ihn zum Fluch, zum Spott der Welt gemacht. Und alles prallte, alle Macht, alle Dämonie, alle Gesetzlosigkeit, prallt in diesen 3 Stunden auf Jesus, auf den Körper, auf Golgatha ein, wie eine Macht der Finsternis. Die ganze Hölle tobte sich aus auf dieses Opfer von Golgatha. So war das. Und Jesus hielt das am Schluss gar nicht mehr aus. Dann schrie er, hat nicht nur leise gesprochen, mein Gott, sondern Jesus schrie in den Äther hinein. Er schrie in die Welt hinein. Und sagt, mein Gott, nicht nur so leise, das haben viele gehört. Warum, warum, deshalb? Das ist die große Frage immer, warum? Warum hast du mich verlassen? Warum muss dieses geschehen? Jesus schrie und brüllte am Kreuz. Jetzt will ich noch ein Vers lesen aus dem Hebräerbrief. Und er hat in den Tagen, Jesus, in den Tagen seines irdischen Lebens mit Bitten, Flehen und lautem Geschrei und mit Tränen sich dem dargebracht. Gott, wie war er am Kreuz? Mit Bitten und Flehen und lautem Geschrei. Jesus hat geschrien am Kreuz und hat geweint, bitterlich, bitterlich geweint am Kreuz und hat sich dem dargebracht. Gott, der ihn dort geopfert hat. So steht es geschrieben in Hebräer 5. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit Bitten und Flehen, mit lautem, nicht leisem Geschrei, mit lautem Geschrei für meine Sünde, für mein egoistisches, ich-bezogenes Leben, für meine Abwegigkeit, für mein Leben, das so ein Widerspruch war gegenüber dem lebendigen Gott, hat er geschrien am Kreuz und hat geweint. Schon im Garten Gethsemane. Bitterlich geweint. Weißt du das eigentlich? Wir sehen immer den Herrn Jesus am Kreuz als ein liebliches Opfer dort. Nein, er brüllte am Kreuz in den 3 Stunden. Und dann kam diese Macht der Finsternis. Meine Schuld, die Schuld der Welt und ihre Kinder, kam auf ihn, prallte auf ihn herein. Und wie er so von Sünde gezeichnet war, wo es nur noch eine Sünde, ein Körper der Sünde gab, da konnte sich Gott nicht mehr identifizieren mit ihm. Gott hat ihn verlassen und sagt, ich habe keinen Kontakt mehr zu dieser Sünde. Ich gehe wieder. Keine Schuld. Jesus hat für mich geschrien. Ist mir heute Abend, als ich heute Nacht, ich bin nachts immer ein paar Stunden wach und das ist gut so, dann höre ich auf Gottes Stimme. Dann möchte ich immer wissen, was der Heilige Geist mir sagt. Und dann wusste ich ganz genau, Jesus, du hast vor 2000 Jahren dort am Kreuz von Golgatha für mich geweint und hast geschrien für mich und hat Boots von Gott verlassen, damit ich nicht verlassen bin, damit ich zu Gott kommen darf. Das ist das Geheimnis. Er wurde verlassen und ich wurde hinzugeführt. Welch ein Geschenk. Fasse, wer es fassen kann. In tiefer Anbetung und Dankbarkeit müsstest du dann stehen vor diesem Kreuz. In tiefer Anbetung. Mit Tränen dem dargebracht, der ihn von dem Tode erretten könnte. Das war Gott. Und er ist erhöht worden, weil Jesus erhöht worden, weil er Gott die Ehre gegeben hat. Das ist schön. Er hat nicht Gott gespottet am Kreuz. Er ist dort nicht ungläubig geworden. Er hat wohl geschrien und sagt, mein Gott, aber er hat niemals sich dort ungewöhnlich Gott gegenüber verhalten, sondern darum ist er von Gott erhört worden. Er hat sich selbst erniedrigt, Jesus, und ward gehorsam bis zum Kreuz. Ja, bis zum Kreuz auf Golgatha. Darum hat auch ihn Gott erhöht und einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der Teufel, der Satan, der Widersacher, der hat im Paradies, hat er sich über Gott erhoben in der Herrlichkeit und sagt, ich will sein wie Gott und hat die Menschen verführt. Aber hier ist was anderes. Hier heißt, er hat sich selbst erniedrigt und war nicht mehr in göttlicher Gestalt. Der Teufel wollte in göttlicher Gestalt sein. Jesus war in göttlicher Gestalt und ist runtergegangen in menschliche Gestalt. Er hat sich erniedrigt und das getan. Darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus sich beugen müssen alle Knie, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist schön. Ach, was macht mich Karfreitag glücklich, dass ich das glauben darf. Gott mir die Weisheit gegeben hat, das zu verstehen und das zu glauben. Das ist so wunderbar. Weiter ein Wort aus dem Kolosserbrief. Aus Kolosser 2. Kolosser Kapitel 2, Vers 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit Satzungen gegen uns gestanden hat. Jesus hat den Schuldbrief, wir alle sind Schuldner, mach einmal am Ende des Tages eine Bilanz. Dann ist deine Bilanz und meine Bilanz nur Minus, Minus, Minus. Insolvenz. Ich kann das nicht ausgleichen, was du, oh Gott, verlangst. Meine guten Taten wiegen mein Unglaube, den ich da habe und was ich tun soll, auf. Das sind die Satzungen des Gesetzes, die Forderungen Gottes. Aber er hat diese Satzungen, die Satzungen genommen, Gott, und hat diese Satzungen ans Kreuz genagelt. Hier in die Hände hinein. Er hat den Schuldbrief genommen, meinen, deinen, unseren. Die Schuld der Welt. Und hat diese Schuld genommen und hat sie durch seine Hände am Kreuz angenagelt. Darum sind wir frei. Darum ist unsere Schuld und Sünde mit vergeben, mit gestorben. Mit dem Lamm Gottes. Wunderbar. Wunderbar. Hat ihn angeheftet, angenagelt ans Kreuz, diese Schuld. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Die Mächtigen und Gewalten, die zu Jesus kommen, hat er ihrer Macht entkleidet. Dort, wo du zu Jesus Christus kommst, dort wird die Macht der Sünde, der Gewalt, der Bosheit, des Ichs entkleidet und ans Schuld, ans Kreuz genagelt. Ich hatte gestern meinen kleinen Freund Leon bei uns zu Hause. Der ist leider, hat sich leider den Arm gebrochen, von der Schulter, von der Schaukel gefallen. Aber wie auch immer. Und dann während der Autofahrt habe ich ihm diese Geschichte erzählt. Alle Bosheit der Welt, die in, sei es hier bei uns einmal passiert ist, in Syrien, in der Ukraine, in Russland, in Nordkorea, wo immer wir hinschauen, Sünde, Sünde, Schuld und Schuld. Mensch, wenn du zu Jesus kommst, dann ist alles vergeben. Dann nimmt er deinen Schuldbrief und sagt, ich habe ihn angenagelt am Kreuz von Golgatha. Du bekommst ein neues Leben, ein neues Herz, einen neuen Geist, neue Gedanken. Eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist Geheimnis. Dann liest einmal den Korintherbrief. Da sagt Paulus von all diesen Verbrechern, den Räubern, den Listigen, den Dieben, den Mördern. Und dann schreibt er zu den Korinthern, solche wart ihr auch, einige von euch gewesen. Und nun seid ihr frei geworden durch das Blut Jesu. Seid zu neuen Menschen. Der Mensch, der zu Jesus kommt und sich ihm weiht und anvertraut, ist ein neuer Mensch, weil er seinen Geist bekommt. Sein Geist ist sein Leben und wird zu einem Sohn Gottes. Wunderbar. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich, nicht nur im Verborgenen, öffentlich zur Schau gestellt und hat aus ihnen einen Triumph gemacht. Halleluja. Wodurch denn? Einen Triumph in Jesus Christus. Wenn du den Herrn Jesus kennenlernen würdest, oh, dein Herz würde überfließen vor Glück und Dankbarkeit. Als ich mit 16, 17 Jahren Jesus kennenlernte, lang, langes her. Da habe ich 3 Nächte nicht geschlafen. So glücklich war ich. Ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe gebetet und geweint und gesungen und gelacht, weil der Himmel in mein Herz gekommen ist. Nicht, weil ich es verdient habe. Er hat es verdient. Nicht, weil ich gut war. Er ist gut. Er ist gut. Warum denn? Weil ich es geglaubt habe. Der Glaube, der da kommt, durch die Gerechtigkeit. Halleluja. Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Glaub das. Nimm es an. Und du wirst Jesus erfahren in deinem Leben. Dann kommst du raus aus deiner Zwangsjacke, aus deinem Korsett und kommst in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Ohne Grenzen. Freiheit des Lebens, der Gnade Gottes. Dann erlebst du die Gnade Gottes und kommst raus. Das hat er ans Kreuz geheftet. Meine Schuld, meinen alten Menschen, mein Vergehen, den Fluch, der auf meinem Leben gelegen hat, der Tod. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Wodurch? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Immer wieder Jesus. Jesus, Jesus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe auch an diesem Tag mit uns allen. Öffne dein Herz für Jesus. Ich bin gerne bereit, nach diesem Gottesdienst mit Einzelnen zu beten und mit ihm zu reden und ihn zu segnen, dass er dieses Wunder, das Wunder erleben darf. Millionen und Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt, Osten, Süden, Westen, Norden, alle haben es, viele haben es erlebt und sind heute die glücklichsten Menschen. Halleluja. Jesus lebt. Er ist wunderbar. Und dann gehen wir übermorgen in den Ostersonntag hinein und jubeln die Auferstehung Jesu entgegen. Er ist auferstanden und mit ihm auch ich, wie lauter sagen müsst ihr das, ich auch auferstanden zu einem neuen Leben. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für den wunderbaren Erlösung. Ich danke dir für die Kraft, die aus diesem Kreuz herauskommt. Welch ein Sieg. Dieses altraue Kreuz, so verachtet, gehasst, entströmt eine ewige Kraft. Denn das Gotteslamm kam, einst vom Himmel herab, hat Vergebung und Heil mir geschafft. Ich danke dir dafür. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, segne einen jeden Einzelnen. Segne unsere Häuser, unsere Familien. Segne unser Zuhause. Und wir alle wollen dir entgegeneilen und rufen mit allen Heiligen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.